Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst in der Christuskirche hier vor Ort und herzlich willkommen euch allen, die ihr online dabei seid. Ich habe gesehen, es ist eine ganze Reihe von Personen heute online dabei, entweder weil ihr zu weit weg wohnt oder weil ihr den Weg nicht mehr schafft, vielleicht auch weil das Wetter heute nicht so richtig sommerlich ist. In den Reihen sehen wir das Sommerloch und draußen fühlt es sich überhaupt nicht so an. Er macht Pause, der Sommer. Zur Pause lade ich auch euch ein, zum Aufatmen, zum Innehalten in der Woche, zum gottnahe sein. Und so wollen wir diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Platz. Ja, herzlich willkommen euch allen, die ihr hier seid. Und wir stellen diesen Gottesdienst unter den Wochenspruch aus dem Epheserbrief. Da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auch ihr, die ihr online dabei seid und nicht hier in Gottes Haus seid, seid Gottes Hausgenossen. Was für ein wunderbarer Gedanke, dass wir nicht irgendwie nur Gäste sind hier bei Gott, sondern dass wir bei ihm wirklich zu Hause sind. Das wollen wir feiern. So wollen wir uns fühlen und so wollen wir miteinander sein. Und ich finde immer, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir nachher miteinander Kirchenkaffee trinken, weil wir eben zu Hause sind bei Gott. Und da trinkt man eben auch Kaffee oder Wasser miteinander, einen Tee. Und hat Gemeinschaft. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass alle, die online dabei sind, ihr Mikrofon ausschalten, sodass wir euch nicht hören. Und lasst uns miteinander Gott loben mit dem ersten Lied, auf Seele Gott zu loben, aus dem Gesangbuch, die Nummer 64. Und wir singen daraus die Strophen 1 bis 3 und die 7. Strophe.
Thank you. Unsere alttestamentliche Lesung kommt aus dem Buch Hosea. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Je mehr man sie rief, desto mehr liefen sie vor den Rufen weg. Den Balen brachten sie Schlachtopfer dar, den Götterbildern Räucheropfer. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte, der sie nahm auf seine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie, mit Banden der Liebe. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mit ihm zu und gab ihm zu essen. Er muss nicht nach Ägypten zurückkehren, doch Assur wird sein König sein, denn sie haben sich geweigert, umzukehren. Das Schwert wird in seinen Städten Reihe umgehen, seinen Schwätzern ein Ende bereiten und sie wegen ihrer Pläne vernichten. Mein Volk verharrt in der Abkehr. Sie rufen zu Baal, dem Hohen, doch der kann sie nicht hochbringen. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim, wie dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma, dich behandeln wie Zeboim? Gegen mich selbst wendet sich mein Herz. Heftig entbrannt ist mein Mitleid. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Hinter dem Herrn werden sie hergehen. Er brüllt wie ein Löwe, ja, er brüllt, und es kommen die Söhne vom Meer zitternd herbei. Wie ein Vogel kommen sie zitternd herbei aus Ägypten, wie Tauben aus dem Land Assur. Ich lasse sie wieder in ihren Häusern wohnen, Spruch des Herrn. Wir wollen beten. Ich bitte, wem es möglich ist, aufzustehen. Himmlischer Vater, in dir ist Geborgenheit und Friede. Hilf uns, dass die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dir nicht aufhört, sondern im Gegenteil zunimmt. Das bitten wir durch deinen Sohn Jesus Christus, der uns Gemeinschaft gelehrt hat und durch seinen Leib und sein Blut zur Gemeinschaft der Heiligen berufen hat. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir singen aus Unser Himmelweit, die Nummer 35, und ich glaube, es wird auch auf den Beamer gezeigt. Thank you. Da die Lesung ein bisschen kurz ist und wir Gäste aus den USA haben, lese ich das erstmal auf Englisch und dann auf Deutsch. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me." But Jesus said to him, "Friend, who set me to be a judge or arbitrator over you?" And he said to them, "Take care. Be on your guard against all kinds of greed, for one's life does not consist in the abundance of possessions." And then he told them a parable. The land of a rich man produced abundantly, and he thought to himself, "What should I do, for I have no place to store my crops?" Then he said, "I will do this. I will pull down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and all my goods. And I will say to my soul, 'Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry.' But God said to him, 'You fool, this very night your life is being demanded of you, and the things you've prepared, whose will they be?' So it is with those who store up treasures for themselves, but are not rich toward God." Und nun der gleiche Text auf Deutsch. Einer aus der Volksmenge bat Jesus, "Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen." Er erwiderte ihm, "Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt?" Dann sagte er zu den Leuten, "Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt." Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst, "Was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte." Schließlich sagte er, "So will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen, 'Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich.' Da sprach Gott zu ihm, 'Du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird denn das gehören, was du angehäuft hast?' So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist." Wir hören nun auf die Predigt.
Ja, ihr Lieben, die biblische Geschichte, die wir gerade gehört haben, die gehört für uns gedanklich ja immer zu einem ganz bestimmten Sonntag im Kirchenjahr, nämlich dem Erntedanksonntag. Da wird sie häufig gelesen, gepredigt. Und ich frage mich gerade, ob wir denn ich habe mich in dieser Woche gefragt, ob wir denn in dieser Geschichte etwas finden, was uns außerhalb vom Erntedanksonntag ansprechen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir, wenn wir heute über diese Geschichte nachdenken, sicherlich ganz viel mitnehmen können, was gar nichts mit Erntedank zu tun hat. Versetzen wir uns erst einmal hinein in diesen Moment, in dem die Geschichte stattfindet. In Lukas 12 finden wir Jesus inmitten einer großen Menschenmenge, während er auf der Reise ist nach Jerusalem. Und jemand aus der Menge ruft Jesus und bittet ihn, in einem Familienstreit um ein Erbe zu vermitteln. Eigentlich schon mal eine komische Geschichte, Jesus als Vermittler in einem Streit. Und deswegen lehnt er das auch ab. Er will sich dafür nicht instrumentalisieren lassen. Er will nicht der Schiedsrichter sein, sondern er erzählt den Menschen stattdessen ein Gleichnis. Auf den ersten Blick scheint die Verbindung zwischen dieser Bitte und dem Gleichnis ganz vage. Aber in Wahrheit tut Jesus das, was er so oft tut. Er lenkt das Gespräch ein bisschen in eine andere Richtung, um ein tieferes Problem aufzudecken. Sorgen um Reichtum
Das sind Ablenkungen, sagt er. Und Sorgen um zukünftige Erträge und das, was mal kommt, ist fehl am Platz für Jesus. Denn die Sicherheit eines Menschen kommt nicht von dem, was man sich mit Geld kaufen kann. Wirkliche Sicherheit kommt aus der Beziehung mit Gott. Das Leben eines Menschen, sagt Jesus seinen Zuhörern, besteht nicht aus dem, was man besitzt. So also der ganz grobe Eindruck. Aber doch nochmal zurück und tiefer hinein in dieses Gleichnis. Jesus erzählt von einem reichen Mann, einer, dessen Felder eine Rekordernte einbringen. Und da er nicht weiß, wie er all diese Ernte lagern soll, beschließt er, seine kleinen Scheunen abzureißen und größere zu bauen. Er glaubt, dass er dann genug lagern kann, um sich mehrere Jahre lang zurückzulehnen und sich von seinen Erträgen allein zu erholen und davon zu leben. Wir hören seinen inneren Monolog, wie er mit sich selbst spricht, dass er dann essen und trinken und fröhlich sein kann. Und in diesem Moment erscheint Gott und sagt dem Mann, dass er ein Narr ist. Töricht, wie Luther das übersetzt hat. Dumm, wie wir vielleicht heute sagen würden. Denn noch in derselben Nacht wird er sterben und was nützen ihm dann all seine Reichtümer angesichts des Todes? Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man so schön. Und das ist genau das, was dieser Text uns sagen will. Jesus beendet die Geschichte, indem er der Menge sagt, so geht es denen, die sich Schätze sammeln, aber nicht reich sind vor Gott. Und ganz ehrlich, wenn ich das so höre, dann will ich immer einen Schritt zurücktreten, weil es mich ein bisschen verstört. Und ich glaube, das ging den Menschen damals sicherlich genauso wie mir heute. Vielleicht geht es auch euch heute so. Vielleicht geht es besonders uns heute so. Weil wir uns doch mit diesem Menschen, der da die Ernte eingefahren hat, so gut identifizieren können, oder? Viele von uns haben Sparkonten, Riester-Verträge, ETFs oder andere Altersvorsorgekonten. Manche von euch nutzen sie schon. Und unsere Gesellschaft hat uns über die Jahre immer gelehrt, dass wir schon lange vor dem 65. Geburtstag von einem Ruhestand träumen dürfen, vielleicht auch von einem Ruhestrand, ja, in dem wir essen und trinken und fröhlich sein können. Und es erscheint überhaupt nicht falsch, dass dieser Mann einen Plan für seine Zukunft aufstellen wollte. Eine Zukunft, in der er sich entspannen und zurücklehnen kann, ohne sich sorgen zu müssen, wie er diesen Ruhestand finanzieren kann. Uns wird auch nicht gesagt, dass er seinen Reichtum vielleicht durch ungerechte Mittel erworben hat, dass er jemand anders um sein Land beklaut hat oder die Menschen ausgebeutet hat, die für ihn arbeiten. Nichts davon. Uns wird überhaupt nichts Negatives über ihn erzählt, bis Gott plötzlich erscheint und ihn zu einem Narren erklärt. Und das, finde ich wirklich, ist Teil der Kraft dieses Gleichnisses. Der Fehler des Mannes liegt nicht darin, wie er sein Geld verdient hat. Der Fehler liegt darin, was er glaubte, was das für ihn tun könnte. Er vertraute auf seinen Besitz und nicht auf Gott. Das macht ihn zum Narren, das macht ihn töricht, das ist dumm. Und so ist es doch verwirrend zu hören, dass er sich verrechnet hat, oder? Aber diese Verwirrung, die Jesus auslöst bei uns, die ist beabsichtigt. Denn indem er die eigentlich richtigen Verhältnisse, ja, der Mann sorgt vor, das ist gut so, auf den Kopf stellt, kann Jesus seine Zuhörer erstmal zu einem tieferen Verständnis oder zu einer tieferen Wahrheit über Gott und über das Reich Gottes führen. Für Lukas ist diese Wahrheit, dass Reichtum ein Hindernis ist, um Gott zu folgen. Weil Reichtum uns dazu bringt, uns auf die falschen Dinge zu konzentrieren. Immer wieder geht Jesus im Lukas-Evangelium darauf ein. An einer Stelle sagt er mal: Wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost oder Lohn schon erhalten. Oder erinnert euch neulich das Gleichnis vom großen Festmahl, wo wir hier vorne den Abendmahlstisch herrlich geschmückt und gedeckt hatten mit Weingläsern, mit Tellern und Gabeln und Messern und dann davon Abendmahl gegessen haben. Aber die geladenen Gäste, die hatten ihre Einladung abgelehnt, weil sie Land, Tiere, Familien zu versorgen hatten. Und Jesus hat dann gesagt, dass man, wenn man ihm wirklich nachfolgen will, dass man all das wirklich aufgeben soll, was man hat. Oder erinnert euch an den reichen jungen Mann, der das ewige Leben erlangen möchte, der sich aber nicht von seinem Besitz trennen kann und deshalb traurig weggeht. Das ist die Geschichte, wo Jesus sagt, dass es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Sie alle haben das gleiche Problem wie dieser reiche Mann in der Nacht seines Todes und auch der Bruder in der Menge, der um sein Erbe streitet, der dieses Gleichnis erst ins Rollen bringt. Sie konzentrieren sich alle auf das Falsche. Sie sorgen sich um sich selbst und um ihren Besitz und haben es daher versäumt, sich darauf zu konzentrieren, reich vor Gott zu sein. Ihr Herz hängt an irdischen Schätzen, nicht an Gott. Aber wie geht das eigentlich mit diesem Schatz im Himmel? Wenn wir also nicht Reichtum hier suchen sollen, sondern eine Beziehung zu Gott und Schätze im Himmel sammeln sollen, wie funktioniert das? Der darauffolgende Text, den ich jetzt nicht lesen werde, keine Angst, der geht genau darauf ein und deswegen kann man ihn auch gar nicht trennen davon, von diesem Text, den wir heute gehört haben. Da heißt es nämlich: Macht euch keine Sorgen um das Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Macht euch keine Sorgen um die Anhäufung von Reichtümern, darum, was ihr essen und trinken werdet, weil Gott für euch sieht, so wie er die Vögel am Himmel sieht und so wie er für die Lilien auf dem Feld sorgt. Sucht das Reich Gottes stattdessen, sagt Jesus. Sucht das Reich Gottes. Also sehnt euch danach, mit Gott in Beziehung zu sein, ihn zu suchen, durch Gerechtigkeit üben, durch Miteinander, durch Beten, durch Bibellesen, durch Abendmahl feiern, durch Gemeinschaft. Das, was John Wesley später mal die Gnadenmittel nannte. Sucht das Reich Gottes. Vertraut darauf, dass Gott seinen Kindern gute Gaben schenkt. Wir haben eh keine Kontrolle über die Zukunft, sagt er. Die Aktienmärkte steigen und fallen, ohne dass ich darauf Einfluss habe. Arbeitsplätze kommen und gehen, ohne dass ich daran etwas ändern könnte. Wir leben und wir sterben. Wir können das nicht ändern, indem wir uns Sorgen machen. Und deswegen betont Lukas, dass Jesus uns einlädt, nicht auf das zu vertrauen, was wir uns ansparen können oder was wir uns aufbauen können, sondern auf Gott, der uns sieht und versorgt. Wir können die Zukunft nicht ändern, aber wir können an Gottes Hand in diese Zukunft gehen. Wir können nach Gottes Reich suchen, schauen, wo es schon unter uns aufbricht und anbricht. Wir können unser Herz und unseren Verstand auf Jesus richten. Wir sind wunderbar gemacht. Wir sind wunderbar gemacht und müssen nicht festhalten an dem, was wir an materiellen Reichtümern haben. So lasst uns unsere Augen richten auf den, der zu uns steht, ganz gleich, was unser Kontostand sagt. Denn die Beziehung zu Gott ist es, was uns am Ende wirklich Gewinn bringt. Amen. Welches Lied würde besser dazu passen als das Lied 319? Suche zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Ihr kennt das sicherlich und es hat diese schöne Oberstimme, die man so schön dazu singen kann, die würde ich gerne am Ende dann einmal mit euch singen. Wir singen alle drei Strophen von Lied 319. So we're singing 319 und zuletzt dann nochmal die Oberstimme. Gut. Das euch wichtig ist, für etwas, um das ihr Gott bitten möchtet, etwas, das euch auf dem stehen zu unserem letzten Lied, wenn ihr könnt. Ein Segenslied, nicht nur für Diego, sondern für uns alle. Aber denkt ganz besonders an Diego, wenn wir das miteinander singen, dass wir auch dir den Segen Gottes in besonderer Weise zusingen. Sei behütet auf deinen Wegen aus dem himmelweiten Liederbuch. Und wenn ihr es jetzt noch schafft, dabei auch euer Portemonnaie zu öffnen, dann sind wir euch ganz besonders dankbar. Wir wollen nämlich gleichzeitig unsere Kollekte einsammeln und Gott Danke sagen, auch mit unseren Gaben, für das, was er uns schenkt. Thank you.